Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Gäbe es Corona nicht, dann wäre heute Buchmesse in Leipzig. Ist aber nicht. Trotzdem schauen wir hier auf die neuesten Wissenschaftsbücher, die in diesem Frühjahr erschienen sind. Und da ist uns beim Blättern der Kataloge aufgefallen, zahlreiche der Neuerscheinungen in diesem Frühjahr befassen sich mit dem Thema Bakterien. Und da ist alles dabei, Atlanten-Ratgeber, ja selbst Kindersachbücher. Susanne Billig hat sie für uns genauer angeschaut. Ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo.
Hallo.
Einer der vielleicht spannendsten Titel, der uns ja sozusagen gleich ins Auge gesprungen ist, förmlich, ist das Buch Winzig, zäh und zahlreich, ein Bakterienatlas, geschrieben von Ludger Wess. Klingt toll, ist es das auch, das Buch?
Ich fand's schon, mir hat's gefallen.
Und begreift man, wenn man das Buch dann jetzt auch aufschlägt, auch gleich, was so faszinierend ist an der Welt dieser Kleinstorganismen?
Ja, das ging mir so. Er erzählt da sehr schön von seiner Kindheit. Da hat das nämlich schon angefangen beim ersten Blick durch ein Mikroskop in das wimmelnde Leben eines Wassertropfens. Da hat er sein Herz an diese Mini-Lebewesen verloren. Und er folgt auch so ganz seiner persönlichen Faszination in dem Atlas. Er stellt einfach solche Arten vor, die es ihm besonders angetan haben. Zum Beispiel Rekordhalter heißt dann ein so ein großer Abschnitt. Da lernen wir die kleinste Bakterie der Welt kennen, die wohnt seit 260 Millionen Jahren im Darm von Zwergzikaden und hat nur 137 Gene. Oder wir lernen in einem anderen Abschnitt exotische Ernährer kennen, zum Beispiel in der Antarktis, in dieser völlig lebensfeindlichen Umgebung. Da gibt es Bakterien, die können sich aus Spurengasen der Atmosphäre ernähren und da ihre Kohlenhydrate draus herstellen. Und dann, klar, lebt so ein Atlas natürlich von seinen Bildern. Der Illustrator Falk Nordmann, der kriegt es wirklich hin, diese einzelnen Bakterien so richtig als Charaktertypen und Persönlichkeiten darzustellen. Wir sehen dann so haarige Plättchen, die sich eng aneinander schmiegen oder bewimperte Kügelchen, die irgendwo hinzustreben scheinen. Das ist also wirklich großartig gemacht, finde ich.
Mir geht es ja ein bisschen, bevor wir jetzt noch so weiter in die Bücher gucken. Ich denke ja immer, wenn ich an Bakterien denke, irgendwie immer gleich auch an Viren. Obwohl die beiden ja gar nicht so miteinander was zu tun haben, aber trotzdem ploppt das in meinem Kopf sofort auf. Und die Frage wäre jetzt natürlich gerade auch in Zeiten von Corona, gibt es Bücher, die das schon so streifen?
Es gibt so Titel, die sind ungefähr 10 Seiten umfassend und im Selbstverlag rausgebracht und aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt. Sowas findet man schon im Internet, das ist nicht wirklich seriös, das gibt es noch nicht. Also, dass sie da automatisch dran denken, das erklärt sich einfach daraus, dass wir die beide als Krankheitserreger kennengelernt haben. Und die Bücher streifen das. Also zum Beispiel dieser Bakterienatlas, da kommt es schon am Rande vor, weil Bakterien dasselbe Problem haben wie Menschen. Die werden nämlich auch von Viren attackiert und müssen sich irgendwie dagegen schützen. Und das ist ein hochaktuelles Forschungsgebiet, das taucht manchmal auf in dem Buch. Da wurde vor wenigen Jahren erst entdeckt, dass Bakterien tatsächlich sowas wie ein Immungedächtnis besitzen. Wenn die eine Virusinfektion erfolgreich überstanden haben, dann nehmen die Stücke des Virenerbgutes und basteln das in ihr eigenes Erbgut ein, sozusagen als Steckbrief. So sieht mein Feind aus. Wenn das wie das hier wiederkommt, dann muss ich anfangen, mich zu wehren. Und das vererben die bei der Zellteilung sogar weiter.
Ist ja verrückt, so wie wir beim Impfen sozusagen.
Ganz genau, die impfen sich sozusagen selbst auf diese Weise.
Es gibt also in diesen Büchern, das haben Sie ja eben gesagt, als wir über den Atlas geredet haben, es gibt so eine spannende, verborgene Biologie zu entdecken. Ist das auch eine Motivation der Autorinnen und Autoren, diese Faszination für dieses andere, für das fremde Leben uns jetzt als Leserinnen und Leser auch zu vermitteln?
Ja, das durchzieht alle diese Bücher. Also da kann man alles, was so in den letzten Monaten erschienen ist, zur Hand nehmen. Zum Beispiel gibt es ein Buch Leben in kochendem Wasser und andere Mikrobengeschichten. Da wird dann genau erzählt, dass selbst im Toten Meer Bakterien leben können, wo sonst nichts lebt. Ja, da gibt es keinen Fisch, da gibt es kein Säugetier. Und wie kann das sein? Das wird dann da ausgeführt. Also manchmal gibt es so starke Regenfälle, die machen eine Wasserschicht, die etwas weniger salzhaltig ist. Und da kann dann eine Alge leben, aber auch nicht lang, so wie sich das Wasser wieder durchmischt, stirbt die an dem Salz. Und von diesen Algen, die da kurz da sind und dann sofort wieder vergehen, kann sich dauerhaft ein Bakterium sogar im Toten Meer halten. Dann gibt es aber, das finde ich ganz interessant, um auf Ihre Frage zurückzukommen, noch ein zweites Motiv, das alle diese Bücher grundiert. Und das ist mindestens so stark ausgeprägt wie dieses Interesse an der fremden Biologie. Und das ist ein intensives Interesse dafür, dass Bakterien nicht nur allgegenwärtig sind, sondern dass sie auch einfach dazugehören, dass sie zu unserem Leben als höhere Organismen dazugehören, dass sie überhaupt nicht wegzudenken sind und dass es da eine intensive, ja millionenalte Symbiose gibt. Da schauen alle diese Bücher gerne hin.
Also das heißt, sie sind unsere winzigen Gefährten, so heißt ja auch ein Bestseller aus dem Segment dieses Themas. Spiegeln die Bücher auch sowas wieder, diesen Perspektivenwechsel, also diesen Shift zu einer ganz neuen Sichtweise, dass es jetzt nicht mehr gibt, wir haben ja vorhin gesagt, Bakterien und Viren, beides Krankheitserreger, jetzt also plötzlich die Sicht auf Bakterien sind gar nicht so schlecht?
Also das würde ich schon sagen, ist ein echter Perspektivenwechsel und man merkt an diesen vielen Büchern, die das alle aufgreifen, auch einmal mehr, dass Naturwissenschaft sich nicht im Elfenbeinturm abspielt, sondern dass die auch gesellschaftliche Bedürfnisse und Stimmungslagen aufgreift. Es gibt eine neue Sehnsucht nach Kontext, nach Verbundenheit, nach Gesellschaft, nach sozialem Netz. Als ich die Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie habe ich das doch in der Schule eigentlich auch schon gelernt. Koevolution, Arten evolvieren zusammen oder die Endosymbionten-Hypothese. Die kleinen Organellen, die in unseren Zellen sind, die sind bakteriellen Ursprungs. Diese These stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die ist so richtig hochgekommen in den 60er Jahren, als die Biologin Lynn Margulis das nochmal aufgegriffen hat. Von der ist 2018 posthum auch nochmal auf Deutsch ein Buch erschienen, der Symbiote. Planet. Die hat das eigentlich schon groß rausgebracht und jetzt wird das alles neu entdeckt, weil das offenbar ein großes Bedürfnis ist. Wir wollen uns über Symbiose und Kooperation Gedanken machen, eben zum Beispiel Winzige Gefährten von Ed Yong. Der fragt da, wie können wir uns eigentlich überhaupt noch als Individuen begreifen angesichts dieser Wolken von Einzellern um uns herum. Wir sind eigentlich Ökosysteme. Er rechnet davor, in jeder einzelnen Stunde dünstet ein Mensch 27 Millionen Bakterien aus, durch den Atem, durch kleine Spucketröpfchen, wenn wir sprechen. Wir sind keine Individuen. Ein anderes sehr schönes Buch, Die Herrscher der Welt von Bernhard Kegel, jetzt gerade im Februar zum zweiten Mal neu aufgelegt. Der benutzt dieses Wort Holobionten. Er sagt, wir sind Holobionten, wir sind Kollektive von Tausenden von Arten. Und das wirft, das schreibt er in seinem Buch, ganz interessante evolutionsbiologische Fragen auf. Denn wo setzt denn die Evolution eigentlich an, wenn wir überhaupt gar nicht als einzelne Arten vorkommen, sondern nur als Artenwolken? Das sind hochaktuelle Debatten, die die Biologie überhaupt erst anfängt zu führen.
Ja, da fällt mir ein Stichwort Symbiose. Da war ja die erste, die das so ein bisschen populärwissenschaftlicher rübergebracht hat, war ja Da mit Charme. Da kam das zum ersten Mal vor, dass es eben, wie wichtig Bakterien im Darm sind. Wenn man das jetzt anguckt, weil das ist ja so das Buch in diesem Segment, das ist eins der erfolgreichsten Sachbücher aller Zeiten. Wie sieht das jetzt mit dem Thema Darm und Mikroben im Darm aus? Gibt es da neue Bücher, die sich da auch noch weiter zu verhalten?
Also speziell nur dazu nicht, aber in allen Büchern gibt es mindestens ein Kapitel zum Thema Darm. Also ich weiß nicht, was Psychoanalytiker dazu sagen, dass wir derzeit alle so obsessiv mit unserem Darm beschäftigt sind, auch in der Welt des Sachbuchs. Interessantes Phänomen. Klar gibt es auch biologische Gründe. Ein einziges Gramm Darminhalt enthält bis zu 1 Billion Bakterien. Das sind riesige Zahlen. Da gibt es auch Bücher, die eben das nochmal genauer erklären. Die unbekannte Welt der Mikrobiome, herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Da kann man das alles nochmal nachlesen, wie Mikroorganismen im Darm das Immunsystem stimulieren, wie sie Nahrung abbauen natürlich, wie sie gegen Infektionen schützen oder auch dieses Leben im kochenden Wasser und winzige Gefährten, Herrscher der Welt, alle haben ihr Darmkapitel. Also von diesem Zusammenleben so vieler unterschiedlicher Arten auf engstem Raum, die kennt man ja nicht mal alle. Man kann die nur annähernd bestimmen. Es gibt hochkomplizierte Verfahren, um zu gucken, wer da wohl alles so leben mag. Es interessiert das Sachbuch nachhaltig.
Jetzt haben ja nicht nur Menschen einen Darm, sondern Tiere auch und Pflanzen sogar leben in Koexistenz mit den Mikroorganismen. Wie ausführlich werfen denn die Autorinnen und Autoren einen Blick in diese übrige Biologie, also in dieses Pflanzen- und Tierreich insgesamt und die Wechselwirkung mit den Bakterien?
Das wird auch in den Blick genommen, das ist auch wichtig, weil wir haben immer so einen Hang zu sagen, der Darm des Menschen ist so komplex, das Reh hat auch seinen Darm und die Maus und das Schwein. Und da gibt es tatsächlich auch Bücher, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel diese unbekannte Welt der Mikrobiome. Da gibt es ein Kapitel über den Darminhalt von Mäusen und Schweinen. Der Hintergrund ist, dass Wissenschaftler sogenannte Tiermodelle suchen, an denen sie so Mikrobiomexperimente machen können, die sie aus ethischen Gründen am Menschen nicht machen wollen. Da braucht man natürlich ein Tier, wo das Mikrobiom so ähnlich aufgebaut ist. Da geht es zum Beispiel darum, oder die Herrscher der Welt erinnert nochmal daran, dass auch Pflanzen natürlich Holobionten sind und dass viele Pflanzen mit Bakterien in enger Symbiose leben, die in der Lage sind, Stickstoff herbeizuführen für sie an Standorten, wo die Pflanze das selber nicht bewerkstelligen kann. Also der Sanddorn zum Beispiel, der kann manchmal an Küsten wachsen, wo nur Sand ist und wo auch sonst nichts wächst außer dem Sanddorn. Und der hat da eine spezielle Symbiose mit einem bestimmten Bakterium für die Stickstoffversorgung. Und der ist ganz wichtig für den Küstenschutz. Und solche Themen werden auch in den Blick genommen.
Bakterien sind ja unglaublich winzig im Vergleich zu unseren Alltagserfahrungen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Bücher auch so ein bisschen mit der Faszination der großen Zahlen spielen. Das klang ja eben bei Ihnen schon durch. Ist das so?
Ja, das ist so. Und ich muss sagen, das bleibt eigentlich auch immer faszinierend. Also wenn die Herrscher der Welt da vorrechnet, wie das im Mund schon losgeht, da leben wahrscheinlich in unserem kleinen Mund 25.000 verschiedene Bakterienarten. Oder jeder von uns schleppt 100 Billionen Mikroben im und am Körper mit sich umher. Das übertrifft die Zahl der Sonnen in der Milchstraße um das Tausendfache. Es gibt mehr Bakterien als Sandkörner am Meer und so weiter, wird alles vorgerechnet. Ein Buch erzählt, dass wenn man ein Centstück auf die Hand legt, dass dann darunter 100.000 Bakterienzellen haften.
Mein Gott,
also das sind ja Zahlen, wird die erschlagen hin und her gespielt. Die Zahlen sind spannend. Viel wird die Galaxis eben als Referenz so angeführt. Aber natürlich geht es nicht nur um Zahlenspielereien. Also Ed Yong sagt das in seinem Buch Winzige Gefährten nochmal. Das alles hat eben eine immense biologische Bedeutung. Also Bakterien reichern die Böden mit Nährstoffen an, die bauen Schadstoffe ab. Die treiben die globalen, weltweiten Kreisläufe von Kohlenstoff, von Stickstoff, von Schwefel, von Phosphor an. Das können sie nur, wenn sie so zahlreich vorkommen. Und die machen daraus überhaupt erst die Verbindungen, von denen wir Tiere und Pflanzen leben können. Also die sind absolut entscheidend für alles andere Leben auf dem Planeten.
Also kein Leben ohne Bakterien?
Auf jeden Fall nicht. Auch kein Sauerstoff ohne Bakterien. In der Frühzeit der Erdentwicklung haben die den Sauerstoff geschaffen, von dem wir alle atmen jetzt.
Also nicht nur die großen Zahlen, die Sie da nennen, Susanne Billig, lassen mich staunend zurück. Aus dem Biologieunterricht, da erinnere ich mich daran, dass es ja auch Bakterienstoffwechsel gibt oder Bakteriengenetik und dass das auch ziemlich anspruchsvoll und kompliziert sein kann. Gelingt es jetzt den Autorinnen und Autoren, auf leicht verständliche, ja vielleicht sogar populärwissenschaftliche Art und Weise darüber zu schreiben? Oder sind das dann jetzt doch wieder so ein bisschen mehr wissenschaftliche Sachbücher?
Also viele machen das ganz wunderbar. Das ist super leicht verständlich und toll erzählt. Also die Herrscher der Welt oder auch der Bakterienatlas, Winzige Gefährten. Manche, klar, sind über die Grenze zum Fachbuch. Aber eigentlich nur zwei, das ist einmal Leben in kochendem Wasser, da muss man dann auch mal mit einem chemischen Fachbegriff umgehen, oder die unbekannte Welt der Mikrobiome. Das ist tatsächlich ein Fachbuch, ist auf einer Fachtagung entstanden. Ich habe es mal mit reingenommen, weil ich es für mich auch ganz interessant fand zu sehen, womit beschäftigen sich denn die hartgesottenen Forscher und Wissenschaftler auf ihren internen Tagungen? Was schafft es ins populäre Sachbuch? Das muss man ja auch mal vergleichen können. Und da merkt man, dass die populären Bücher schon so die griffigen Highlights sich nehmen und die absolut spezifischen Fachdebatten natürlich außen vor lassen.
Aber kann man die denn dann auch gerne lesen? Also wir richten uns ja hier an interessierte Leserinnen und Leser. Macht das für jeden Sinn oder sind da Bücher, wo Sie sagen, ja, tolles Buch für mich, Sie sind ja studierte Biologin, aber für alle anderen ist da, hört es dann irgendwann auf, Spaß zu machen.
Also das traue ich unseren Hörerinnen und Hörern schon zu, dass es viele da auch gibt, die vor einem chemischen Fachbegriff keine Sorge haben, und andere, die es haben, die finden viele schöne andere Bücher.
Und gibt es jetzt ein spezielles, wo Sie sagen, da muss man sich echt auskennen?
Ja, das ist dieses Fachtagungsbuch, die unbekannte Welt der Mikrobiome. Da muss man wirklich an der Mikrobiomwelt und an Fachfragen, die sich da auftun, interessiert sein. Wenn man das nicht ist, dann würde ich das nicht empfehlen.
Okay, wir haben jetzt schon öfter gesprochen über winzige Gefährten, über das wimmelnde, hilfreiche Leben auf unserem Körper. Allerdings kann man vor dem Hintergrund schwerer Infektionskrankheiten, ist das ja auch ein bisschen nur die halbe Wahrheit. Inwieweit rücken denn jetzt auch diese ganzen Bücher, diese Sachbücher, auch die gefährliche Seite der Bakterien in den Fokus? Gibt es da was oder machen die das gar nicht oder machen sie es ganz besonders?
Also manche machen es tatsächlich gar nicht. Winzige Gefährten, Ed Yong, der schreibt über Freundschaft und Gefährten, der lässt die Seuchen und alles Gefährliche absolut außen vor. Der Bakterienatlas aber zum Beispiel hat ein eigenes Kapitel Bedrohungen und da zählt er zum Beispiel auf Bacillus anthracis, den Milzbranderreger, der immer noch sehr aktuell ist, noch in den 80er Jahren, vor den 80er Jahren, 1979 gab es die größte Milzbrandepidemie des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion. Da gab es eine geheime Rüstungsanlage und da ein Produktionsfehler. Und da sind immerhin 100 Menschen daran gestorben, dass sie dieses Bakterium, die Sporen, eingeatmet haben.
Wie ist es denn mit den anderen Krankheiten? Ich meine, wir haben Sepsis, wir haben diese ganzen Infektionskrankheiten, die ja auch durch Bakterien verursacht werden. Wir haben ein ganz großes Problem bei Antibiotikaherstellung. Spielt das eine Rolle in den Büchern?
Also es gibt auch neue Bücher, die sich insgesamt mit dem Thema Seuchen auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch gerade brennend wichtig. Sehr gut gefallen hat mir ein Buch, das jetzt gerade im Februar neu erschienen ist. Das heißt Atlas der Seuchen von Sandra Hempel. Da geht es um Aussatz in der Antike, die Pest im Mittelalter, Choleraepidemien im 19. Jahrhundert, aber auch neue, AIDS und SARS. Corona wird dann wahrscheinlich in der nächsten Auflage mit aufgenommen sein. Das ist ein sehr sorgfältig gemachtes Buch, auch toll layout, gediegenes Papier, ausgestattet mit ausgewähltem Bildmaterial. Wir sehen historische Plakate, wir sehen Ausbreitungskarten. Thematische Einteilung fand ich interessant. Die geht da nicht chronologisch durch und auch nicht nach biologischen Kriterien, sondern sie erzählt, wie sich diese Seuchen ausbreiten. Also ein großer Abschnitt heißt über die Luft. So verbreiten sich Masern, Scharlach oder Tuberkulose. Ein Abschnitt heißt über das Wasser, da haben wir Typhus oder Cholera. Der dritte Abschnitt heißt Insekten und andere Tiere, Malaria natürlich, aber auch die Pest, das Fleckfieber. Und dann heißt ein Abschnitt von Mensch zu Mensch, da haben wir Ebola oder Syphilis, Polio. Und wenn man jetzt die Frage stellt, das klang ja so an, also was kann man daraus lernen oder was sagt uns das für die heutige Situation? Man kann daraus nur lernen, das bleibt immer weiter wichtig, das Thema. Zum Beispiel gibt es seit 2018, man will das erst gar nicht glauben, kann das aber da nachlesen, einen besorgniserregenden Anstieg von Syphilis in den USA. Der Grund ist diese prüde Sexualmoral, die sich immer mehr breit macht. Anstatt Menschen aufzuklären, wie man sich gescheit schützt beim Geschlechtsverkehr, wird eine prüde Sexualmoral gepredigt, die Syphilis explodiert. Dann gibt es ein Buch, das habe ich mit sehr gemischten Gefühlen gelesen, das heißt Warten auf die Pandemie. Der Autor untersucht die Pandemie so als Topos, so als Prophezeiung. Wir warten auf die Pandemie, wann wird sie wohl kommen?
Und passt ja sehr in die Zeit, ehrlich
das
gesagt.
Passt eigentlich sehr in die Zeit, aber er hat es nicht jetzt direkt zu Corona geschrieben und interessiert sich mehr dafür, wie so eine Prophezeiung, die nie eintritt, Ängste mobilisiert, Forschungsgelder mobilisiert. Insbesondere auch in den USA, wo wegen dieser evangelikalen Spiritualität so eine Apokalypse-Erwartung immer da ist. Irgendwann bald kommt die Apokalypse und da ist dieser Topos, irgendwann kommt die Pandemie und wir müssen ganz viel forschen, ist sehr wirkmächtig und sehr stark. Aber irgendwie schwingt in diesem Buch auch die ganze Zeit, na, ist doch eigentlich so ein bisschen eine irreale Idee, dass eine weltumspannende Pandemie auf uns zukommen könnte.
Oh. Großer Irrtum auf Seiten des Autors, würde ich sagen. Wie haben Sie das denn jetzt gelesen unter dem jetzt aktuellen Corona-Geschehen? Gab es da irgendwie was? Jetzt reden wir trotzdem doch über Corona, aber haben Sie es jetzt so nachträglich nochmal anders angeguckt und gedacht, hoha?
Naja, da er so historisch und kulturwissenschaftlich forscht, stimmt ja vieles. Also wenn er genau nachzeichnet, wie so Ängste auftauchen und wie dann beschlossen wird, dass man mehr in diese Richtung forscht, das wird ja dadurch nicht falsch. Aber ich muss tatsächlich sagen, gäbe es Corona nicht, hätte ich mich anders auf dieses Buch einschwingen können, weil ich hoffe, ich tue dem Autor nicht Unrecht. Vielleicht habe ich es auch hineingelesen und kann im Moment nicht anders. Ich fand, es schwingt mit, dass da was Irreales ist, was vielleicht nie stattfinden wird. Und wir sehen jetzt, wie schnell daraus auch Realität werden kann.
gleich schon auch zu Corona geht, das passt dann doch auch wieder. Wie sieht es denn aus mit Hygienetipps oder Ratgebern? Gibt es da Bücher, die ganz aktuell den Forschungsstand wiedergeben, die darüber was erzählen? Weil jetzt sollen wir ja gerade, das hören wir ja immer wieder, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen.
Ja, da gibt's spannende Bücher, wie ich finde, und auch sehr, sehr hilfreiche Bücher. Gerade im Dezember letzten Jahres ist das Buch erschienen, Ein Keim kommt selten allein. Das ist super humorvoll, teilweise richtig witzig, sehr gut verständlich geschrieben. Der Autor ist Professor für Mikrobiologie und Hygiene, also ein echter Experte. Und der betont auch nochmal, bei aller Hygiene, wir werden es nie schaffen, Bakterien und andere Mikroorganismen ganz aus unserem Leben rauszuwerfen. Und wir müssen das auch gar nicht. Er rollt das an verschiedenen Beispielen auf. Spannend fand ich das Beispiel körperliche Intimität, Sex. Bei einem einzigen Kuss können Menschen 80 Millionen Bakterien untereinander austauschen, teilweise sogar mit sehr positiven Effekten, das betont er auch. Und mit einer ganz persönlichen Erfahrung, da kriegt man so ein bisschen mit, wie dieses Buch geschrieben ist. Er hat an sich selbst festgestellt, sagt er, dass seine Zahngesundheit sich verbessert hat, seit er seine Frau kennengelernt hat. Und er hält es für sehr wahrscheinlich, dass ihre tolle Mundflora, seine suboptimale Mundflora
versorgt
optimiert hat. Ob seine Frau diese Beobachtung ihres Mikrobiologie-Professors so sexy findet, das sei mal dahingestellt.
Naja, das hört sich ja jetzt eher so an, als könnten wir in puncto Hygiene Entwarnung geben und an die Koexistenz sozusagen glauben und eher nicht so sehr an das Alarm schlagen.
Ja, ein bisschen, aber man muss da schon differenzieren. Er benutzt hier, Markus Egert heißt dieser Autor, den Begriff Mikrobenmanagement. Er sagt, es geht nicht um das Töten von Keimen, sondern um das beste Zusammenleben. Und wir müssen uns nicht gegen Mikroben per se schützen, sondern wir müssen uns vor Krankheiten schützen. Dazu reichen bewährte Hausmittel, von denen wir jetzt so viel hören. Also Hände waschen, sich natürlich auch impfen lassen und im Haushalt heiß spülen, Säuren verwenden, Essigsäure, Zitronensäure, Seife verwenden, gut trocknen, Wäsche oder Putztücher, das ist so das, was man in den eigenen vier Wänden braucht. Nur wenn ein Mensch wirklich krank ist, dann braucht's Desinfektionsmittel oder Antibiotika. Und er plädiert auch für probiotische Maßnahmen. Bitte die guten Bakterien ins Leben holen. Milchsäurebakterien, frisches Sauerkraut essen, Joghurt essen. Er träumt sogar davon, dass sowas irgendwann in Putzmitteln auftaucht, dass wir also probiotisch putzen. Dann gibt's ein Buch, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das heißt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Türklinke. Auch sehr humorvoll. Und diese Autorin geht ganz akribisch die gesamte Wohnung durch. Also die Kapitel heißen dann Haustür und Flur, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer. Und sie befasst sich mit all dem, was typischerweise in so einem Zimmer rumsteht. Das Sofa, der Fernseher, die Fernbedienung, das Kinderbett, die Zimmerpflanzen. Spannend fand ich, vielleicht weil ich einen Hund habe, was sie über Haustiere erzählt. Wer also zu Hause die Mikrobenvielfalt schlagartig erhöhen möchte, sagt sie, der sollte sich einen Hund anschaffen, der ordentlich viel Schmutz von draußen in die Wohnung trägt. Hunde verändern das Raumklima und die Mikrobiologie in jeder Wohnung signifikant, und zwar mit einem wirklich positiven Effekt, sagt sie. Denn diese Mikrobenarten, die stammen oft aus dem Erdboden und sie sorgen sozusagen für mehr Wildnis und Natur in der eigenen Wohnung. Das sind keine krankheitserregenden Mikroorganismen. Die siedeln sich im Darm an von Hund und Mensch. Also wir sind uns auch ähnlich. Man kann richtig feststellen, welcher Hund zu welchem Menschen gehört anhand des Darminhalts.
Und
man
weiß, ohne Küssen.
Ohne Küssen, ja. Der Hund küsst vielleicht, aber man sollte nicht zurückküssen. Man weiß heute, dass Menschen, die in Haushalten mit Hunden leben, tatsächlich auch seltener an Allergien leiden.
Okay, der Kontakt mit Krankheitserregern, jetzt in dem Fall sehr lustig, aber der Kontakt mit Krankheitserregern, dass der das Immunsystem stärkt, das weiß die Forschung ja schon lange. In welchem der neuen Bücher wird denn diese immunmedizinische Seite aufgerollt? Gibt es da eins im Speziellen?
Also es gibt ein sehr schönes Buch, finde ich, Starke Abwehr heißt das, von Matt Ritchell. Das ist ein Bestseller-Autor aus den USA und Journalist. Das hat fast 500 Seiten und er macht da so eine Art Forschungskrimi draus und rollt historisch auf, wie das Immunsystem nach und nach entdeckt und aufgeklärt wurde, ganz toll erzählt. Dann so eher als praktische Handreichung angelegt ist ein neues Buch von Carsten Krüger, das heißt Geben Sie Bakterien und Viren keine Chance. Von der fachlichen Seite sehr gut, immer leicht verständlich geschrieben Und er gibt viele, viele praktische Tipps. Also welches Risiko birgt es für unser Immunsystem, wenn es mit der Mundhygiene nicht stimmt? Wann sind Klimaanlagen gefährlich? Was gerichten Nasensprays, die man zu viel benutzt, mit den Abwehrkräften in der Nase an? Der Lebensstil und Entzündungen im Körper ist ein wichtiges Thema. Und sozusagen als Highlight ganz hinten im Buch kann man dann ein 6-Wochen-Training zur Steigerung der Infektabwehr mitmachen. Da übt man dann gezielt das Händewaschen in den 6 Wochen oder welche körperlichen Aktivitäten das Immunsystem boosten, was man sinnvollerweise isst. Blaubeertage hat man dann, man verzichtet auf Fastfood, aber man lernt auch so Dinge wie Schleimhautpflege oder Stressreduktion. Also wer sein Immunsystem so fachlich gut kennenlernen, aber auch eben auch verständlich und da auch selber noch was praktisch umsetzen möchte, der ist mit diesem Buch sehr gut bedient.
Und der Autor, der verbindet ja jetzt auch Bakterien und Viren, so wie ich das auch immer mache.
Ja, natürlich. Also dann, wenn man über die krankheitserregenden Eigenschaften von Mikroben, kleinem Leben sich Gedanken macht, dann hat man Bakterien, man hat natürlich Viren, man kann auch mal einen sogenannten eukaryontischen Einzeller, der kein Bakterium ist, aber vielleicht auch krankheitserregend. Das hat man dann natürlich alles im Blick. Mikrobiologen nehmen diesen ganzen Zoo an Kleinstlebewesen in den Blick.
Schöne Zoo an Kleinstlebewesen, das merke ich mir jetzt auf jeden Fall, diese Zusammenfassung. Passt ein bisschen zu meiner nächsten Frage, weil alle, die ja Kinder haben, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben ja gesehen, als wir geguckt haben, was machen wir für Bücher, dass es auch tatsächlich zahlreiche Kindersachbücher zum Thema Bakterien gibt. Wie schafft man das denn jetzt aber als Autor oder Autorin, Kinder für etwas zu begeistern, was sie ja vielleicht gar nicht sehen können oder was nicht nur vielleicht, was sie nicht sehen können?
Ja, man muss das natürlich dann ins Bild setzen und dementsprechend arbeiten die Bücher dann auch mit Bildern. Also es gibt eins zum Beispiel, das heißt, dieses Buch auf keinen Fall ablecken, in Klammern, es ist voller Bakterien. Wir finden da eigentlich all die Themen wie auch bei den Erwachsenenbüchern, die Vielfalt, diese erstaunlichen Fähigkeiten und dass sie überall sind. Aber das wird eben illustriert, gezeigt mit wenigen Worten. Da gibt es so die kleine Mikrobe Mimi, die wir begleiten und wir sehen, wie die dann so durch den Darm schwimmt oder in der Mundhöhle mit ihren Kumpeln ein bisschen plaudert. Im Erwachsenenbuch wäre das dann Kommunikation über DNA-Austausch. Hier sind es Späße in der Mundhöhle. Für ein bisschen ältere Kinder ist auf jeden Fall zu empfehlen das Buch Super starke Bakterien aus dem Dorling Kindersley Verlag. Ist schon 2018 erschienen, hat da den Jugendsachbuchpreis gewonnen. Von einem YouTuber geschrieben, auch ganz viele Abbildungen, witzige Illustrationen und da hauptsächlich Superkräfte, was Kinder in dem Alter lieben. Also wie schaffen Bakterien, dass das ein ganzer Tintenfisch leuchtet oder wie können die elektrische Ladung weiterschieben oder manche sind magnetisch, die können sich nach Norden ausrichten wie ein Kompass und das wird hier alles erzählt für Schulkinder. Ein sehr, sehr schönes Buch.
Das schließt ja auch ein bisschen wieder an unseren Bakterienatlas, mit dem wir angefangen haben. Mein Verdacht ist ja, dass eigentlich auch erwachsene Menschen sich solche schwierigen Themen doch gerne bildlich darstellen lassen. Würden Sie das teilen, diese Beobachtung?
Also ich finde gerade der Bakterienatlas ist ein schönes Beispiel dafür, wie Text und Bild ideal zusammenwirken. Die sind beseelt von derselben Idee, nämlich wie schaffen wir das, diese abstrakte Welt der Bakterien so zu schildern, dass das persönlich wird, dass man den emotional nahe rücken kann. Das muss man ja erstmal schaffen. Wenn ich ein Buch über Rehe schreibe oder über das Eichhörnchen, ist es so viel leichter. Die schaffen es beide in Wort und Bild, dass die uns emotional nahe rücken. Das, finde ich, ist die große Stärke und auch Besonderheit von diesem Bakterienatlas.
Jetzt haben wir über ganz viele Bücher geredet, Susanne Billig. Ganz zum Schluss gibt es noch eins, wo Sie sagen, also wenn ich das jetzt nicht erwähne, ist diese Sendung nicht komplett?
Also mir haben 2 Bücher noch gut gefallen, die beide eine ähnliche Ausrichtung haben. Die befassen sich mit dem Einfluss von Krankheiten, von Seuchen auf den Lauf der Geschichte. Also es gibt zum Beispiel das Buch, als ein Virus Napoleon besiegte. Da geht es insgesamt um Naturereignisse, die in die Geschichte eingegriffen haben. Also Wetterwechsel, die wichtige Schlachten beeinflusst haben. Oder das Oder-Hochwasser, das die Wahl von Gerhard Schröder als Bundeskanzler befördert hat. Bei Napoleon war es so, der wollte einen Sklavenaufstand in der Karibik niederschlagen, hat 30.000 Soldaten dahin geschickt. Dann sind 15.000 innerhalb weniger Monate an Gelbfieber gestorben. Das hat dort die Sklaverei beendet. Die Aufständischen haben gesiegt deswegen, haben die Insel in Besitz genommen. Heute heißt die Haiti, so haben sie die getauft, ist furchtbar arm. Das ist dann die Folgegeschichte. Dann hat einen ganz ähnlichen Ansatz das Buch Wie Krankheiten Geschichte machen. Das ist Ende letzten Jahres in dritter Auflage erschienen. Also es ist ein tolles Buch, es wird gerne gelesen. Da lernt man zum Beispiel nochmal auch eher kulturwissenschaftlich, wie sich Seuchen auf das Kunstschaffen zum Beispiel ausgewirkt haben. Hier auch am Beispiel der Syphilis, die hat eben nicht nur Heere geschwächt, das wissen wir auch, sondern unzählige Künstler hinweggerafft. Flaubert, Manet, Toulouse-Lautrec, die französische Krankheit, die hatten wahrscheinlich alle mit Syphilis zu tun. Und dieser Blick in die Geschichte zeigt eben nochmal deutlich, bei aller Symbiose, die es gibt mit Bakterien und Viren, die wollen ja oft in Symbiose mit uns leben, weil sie mit uns leben und nicht mit uns sterben wollen, gehört zu unserer Wirklichkeit eben auch, dass Seuchen gefährlich sind, dass sie uns erhalten bleiben und dass wir gut beraten sind, uns auch forschend weiter damit auseinanderzusetzen.
Ich nehme auch an, dass wir im nächsten Wissenschaftsbuchgespräch, das wir beide führen werden, über Corona reden werden, weil ich denke, da werden schon zahlreiche Stifte gespitzt, um dem auch ein Sachbuch zur Seite zu stellen. Ein echter Berg von Büchern, Susanne Billig hat sie mitgebracht. Sie liegen hier auf unserem Studiotisch und es sieht schon ganz schön beeindruckend aus. Die Liste, über welche Bücher Susanne Billig hier geredet hat, die finden Sie bei uns unter www.deutschlandfunkkultur.de, wie auch alles andere aus den Zeitfragensendungen. Hier kommt jetzt gleich das Konzert, live aus der Berliner Philharmonie kommt das, und zwar unter der Leitung von Sir Simon Rattle.